Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei unserer Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Sonneborn. Bei uns geht es heute um die Pille. Die Pille, die Anti-Baby-Pille, wie sie genauer heißt, und ihre Nebenwirkungen. Ein verschwiegenes Thema. Darum geht es genauer in unserer heutigen Sendung. Die Anti-Baby-Pille ist sicher ein Medikament, das uns allen wohl bekannt ist. Wer hat nicht schon davon gesprochen, darüber diskutiert, ist es gut, ist es nicht gut, was bringt es, ist es erlaubt, würden wir als Katholiken auch oft fragen. Das ist eigentlich nicht unsere Frage heute. Wir wollen einfach mal von der Tatsache ausgehen, dass die Antibabypille weit verbreitet, viel verschrieben und viel eingenommen ist. Hier in Deutschland und in vielen anderen unserer, ich möchte es unter Anführungszeichen setzen, zivilisierten Länder. Was allerdings bringt diese Antibabypille mit sich? Wenn wir von Nebenwirkungen sprechen, meinen wir meistens unerwünschte Nebenwirkungen. Die Antibabypille hat sie. Auch davon haben wir sicherlich immer wieder schon einiges gehört. Und dennoch, man spricht nicht darüber. Warum eigentlich, wenn sie unerwünscht sind? Nun, wir haben heute natürlich einen Fachmann eingeladen, der uns zu diesem Thema ein wenig aufklären wird, der uns erklären wird, was die Gefahren sind, wo sie genau liegen und womit jemand nun zu rechnen hat, der die Antibabypille nimmt. Heute haben wir zu Gast Dr. Rudolf Ehmann, er ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er ist verheiratet und selbst Vater von 3 erwachsenen Kindern, hat in München, Fribourg und Bern studiert und ist nun seit dem 01.01.1984 Chefarzt der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung des Kantonsspitals Nidwalden in Stans in der Schweiz. Er ist weiters Vizepräsident der Schweizerischen Ärztevereinigung für die Achtung vor dem menschlichen Leben. Er ist im Vorstand der World Federation of Doctors Who Respect Human Life. Er ist im Vorstand der Europäischen Ärzteaktion, der Vereinigung der katholischen Ärzte der Schweiz, der Internationalen Ärztevereinigung für natürliche Familienplanung und so weiter und so fort. Ganz interessant ist noch, dass er auch Mitglied der Bioethikkommission der Schweizerischen Bischofskonferenz und Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Bioethik ist. Damit ist die Liste noch längst nicht zu Ende all der Aufgaben, die unser heutiger Gast zum Thema schon in seinem Leben wahrgenommen hat, die er immer noch wahrnimmt. Wir haben noch gar nicht gesprochen von seinen Publikationen, aber das reicht schon, um ihn als unseren Fachmann auszuweisen. Ich begrüße Herrn Dr. Ehmann aus der Schweiz. Guten Morgen, Herr Doktor.
Guten Morgen, Herr Sonnebaum.
Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben, für dieses sicherlich sehr wichtige, medizinisch gesehen sehr wichtige Thema. Herr Doktor, wenn wir heute über die Antibabypille sprechen, über ihre Nebenwirkungen, die unerwünscht sind, dann meine ich, sollten wir vielleicht doch zunächst mal ein Wort dazu verlieren, was denn die Hauptwirkung ist, das, wofür die Antibabypille überhaupt gemacht wurde. Und als zweites vielleicht ganz kurz klären, wie erreicht die Antibabypille dieses Ziel? Also kurz gesagt, wie funktioniert sie denn?
Ja, die Antibabypille ist, wie der Name sagt, zur Empfängnisverhütung entwickelt worden in 50er Jahren durch Pinkus und Gerassi. Die Wirkungsweise beruht auf 4 Wirkungen. Das erste ist die Eisprunghemmung, damit kein Ei anreifen kann, um nachher befruchtet zu werden. Das ist die überwiegende Wirkung. Die zweite Wirkung bezieht sich auf den Zervixschleim, das heißt auf den Muttermundschleim, der durch die Pille eingedickt wird, durch die Pille eingedickt wird und damit das Aufsteigen der Samenzellen verhindern soll. Die dritte Wirkung ist der Endometriumfaktor, das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird durch die Wirkung der Pille verändert, baut sich nicht regulär auf und dieser Faktor verhindert oder soll die Einnistung des Eies verhindern. Der vierte Faktor, der weniger bekannt ist, ist der Eileiterfaktor. Durch die Hormone der Antibabypille wird der Eileiter in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, aber auch das Eileitersekret wird verändert, dann die Flimmerhärchen, die immer gegen die Gebärmutter schlagen, ändern ihren Schlag ebenfalls. Es kommt zu einer Desynchronisation dieser Vorgänge, wie man so sagt. Und auch dieser Faktor verhindert die Einnistung des Eies, das heißt, verhindert den regulären Transport in die Gebärmutterschleimhaut, wo das befruchtete Ei dann nicht mehr rechtzeitig zur Einnistung ankommt und abstirbt. Das heißt, wir haben Hauptwirkungen der Antibabypille. Man sieht also, dass nebst einer Eisprunghemmung auch nidationshemmende Faktoren vorhanden sind und damit frühabtreibende Wirkung vorliegt.
Wir haben also vier Effekte aus der Antibabypille, die alle zusammen einen sehr sicheren Schutz vor einer Schwangerschaft bieten sollen und auch bieten, nicht?
Ja, also der Pearl-Index, der drückt aus, dass wenn 100 Frauen ein Jahr lang die Pille nehmen und davon, sagen wir, eine Frau schwanger wird, das ist der Maßstab für den Pearl-Index, und der Pearl-Index der Pille ist zwischen 0,2 bis 6, nicht mehr so wie das früher der Fall war, 0,1 bis 0,9. Durch die tiefdosierten Pillen wird der Eisprung immer weniger gehemmt. Man rechnet mit sogenannten Durchbruch-Eisprüngen in einer Größenordnung von 10% circa, mindestens.
Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen, 100 Frauen nehmen ein Jahr lang die Pille, dann würde es statistisch gesehen zu etwa 0,7 Schwangerschaften im Schnitt kommen. Also nicht einmal eine Schwangerschaft auf 100 Frauen pro Jahr.
Nach der neuen Rechnung können es bis zu 6 sein.
Bis zu 6?
Ja, okay, nach der früheren Rechnung kommt das ungefähr hin, ja. Aber nach der neuen Rechnung bis zu 6 durch die tiefdosierten Pillen.
Gut, also, ja?
Ja, aber der Eisprung findet ja noch häufiger statt. Und der Unterschied zwischen den 6 Frauen, die schwanger werden, bis zu den circa 10% Eisprüngen, der beruht dann auf der Nidationshemmung, auf der frühabtreibenden Wirkung. Diese Embryonen kommen dann nicht zur Einnistung.
Das wird also noch Teil der Nebeneffekte sein. Also die Hauptintention der Pille war, dass mal keine Schwangerschaft zustande kommt. Dann ist man draufgekommen, aha, die Nidation, also das Ei kann sich nicht einnisten in der Gebärmutter. Und daher das, was man hier als kontrazeptive Wirkung bezeichnet, also gegen eine Schwangerschaft, stellt sich dann zum Teil als abtreibende Wirkung heraus.
Genau.
Jetzt ist natürlich noch interessant, wie wird der weibliche Körper dazu gebracht, all diese Effekte zu produzieren, nachdem er doch normalerweise ganz anders funktioniert?
Die Antibabypille enthält Hormone, das heißt ein Östrogen-Derivat und ein Gestagen-Derivat. Das Östrogen, das natürliche, das im Eierstock gebildet wird, das wird künstlich hergestellt und abgeändert, sodass es in einer tieferen Dosierung noch wirkt, und das Gelbkörperhormon, das Gestagen, ebenfalls. Der Körper der Frau enthält enorm viele Rezeptoren, das sind ganz kleine Körperchen, an die die Östrogene und Gestagene andocken können. Und zwar sind diese Rezeptoren nicht nur im Geschlechtsbereich, die finden sich auch im Gehirn, in den Nerven, Nervenbahnen. Und das erklärt die Wirkung dieser Östrogene. Zur empfängnisverhütenden Wirkung, da sind vor allem die Rezeptoren gefragt, die, sagen wir, im Eierstock, Eileiter, Gebärmutterhals und auch in der Gebärmutterschleimhaut vorhanden sind. Und selbstverständlich dann auch indirekt im Gehirn, und zwar in der Hypophyse, in der Hirnanhangsdrüse, wo ja dann die Blockade des Eisprunges erfolgt, die eben nicht vollständig ist.
Das heißt, die Organe im Organismus der Frau arbeiten nicht irgendwie unabhängig voneinander, sondern die sind, wie Sie jetzt gesagt haben, zum Beispiel von der Hirnanhangdrüse und von den Stoffen, die da eben die Hormone, die in den Körper gehen, gesteuert, sodass sie alle zusammenwirken. Und da setzt also jetzt, wie Sie gesagt haben, die Antibabypille ein. Die hindert diesen natürlicherweise gut geregelten Hormonkreislauf.
Genau. Und man behauptet ja, dass durch die Antibabypille eine Zykluskontrolle erfolgt. Das wird ja bei den Pill-Benefits immer behauptet. Im Prinzip ist es keine Zykluskontrolle, sondern ein Ersatzzyklus, der gebildet wird.
Ist das jetzt eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Ersatzzyklus, oder wird der Zyklus nur permanent unterdrückt?
Wenn es normal geht, dann wird er unterdrückt, und der Ersatzzyklus besteht eben darin, dass wohl einmal im Monat eine Abbruchblutung erfolgt, das ist keine normale Menstruation. Ursprünglich war die Antibabypille ja konzipiert, dass überhaupt keine Blutungen mehr eintreten, und dann haben die Frauen reklamiert und gesagt, das ist unnatürlich. Und das war ja kein Problem. Durch ein Absenken der Hormone, durch ein Absetzen für einige Tage der Pille eine Blutung zu provozieren. Und das erweckt dann wieder den Eindruck eines Zyklus.
Das heißt, man hat dann versucht, durch die Anpassung des Medikaments hier ein bisschen jener Natürlichkeit wieder hereinzubekommen, die eigentlich verloren gegangen ist durch eine zu hohe Dosierung. Ja, jetzt sind wir irgendwie schon beim Stichwort. Durch die Beeinflussung dieses an und für sich gut geregelten Hormonkreislaufes im Körper der Frau kommen wir nun zu einer Störung der Natur eigentlich. Also es wird hier etwas unterbrochen, was eigentlich gut ausgewogen ist. Und daher rühren ja wohl auch die Nebenwirkungen, von denen wir heute eigentlich sprechen wollen, nicht?
Ja, genau. Die Antibabypille wirkt auf sehr, sehr viele Organe ein. Sie verändert auch den Stoffwechsel maßgeblich. Auf das kommen wir noch zu sprechen. Und es sind ganz potente Hormone, die hier wirken. Das kann nicht spurlos am Organismus vorbeigehen. Im Übrigen ist ja die Grundstruktur der Antibabypille ein Cortison-Molekül, das verändert ist, aber einige Eigenschaften des Cortisons sind noch vorhanden. Das werden wir ja nachher noch besprechen.
Ja, richtig. Jetzt ist natürlich mal uns dran gelegen, dass wir mal eine ganz von Ihnen eine objektive Darstellung bekommen. Die Wirkung haben wir jetzt besprochen. Die Wirkung tritt offensichtlich mit einem guten Erfolg ein. Also wenn man die Schwangerschaft verhindern will auf diese Art und Weise. Wir sprechen ja heute zunächst mal nicht über Ethik und Moral, sondern nur über den medizinischen Faktor. Dann ist man mit der Pille sicherlich gut bedient. Aber was sind jetzt wirklich die schweren Folgen? Womit würden Sie die Liste beginnen, Herr Doktor?
Ich würde sagen, man sollte bei den Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen beginnen. Das sind einerseits die Thrombosen, die Venenthrombosen, die auch Embolien, zum Beispiel Lungenembolien, verursachen können, bedingt durch eine Beeinflussung des Gerinnungssystems, in dem Sinne, dass die Gerinnung eher zunimmt. Die Pille, die normale Pille, die Kombinationspille, um die es hier geht, die hat ein 3-7 mal erhöhtes Risiko für Venenthrombosen. Es gibt einen gewissen Prozentsatz an Frauen, auch an Männern, die haben Gerinnungsstörungen schon genetisch mitbekommen. Das ist vor allem der Faktor 5 Leiden. Und da ist natürlich die Gefahr einer Thrombose um ein Vielfaches erhöht. Das kann bis zum 35, bis zum 100-fachen gehen, je nach genetischer Veranlagung.
Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, eine Gerinnungsstörung im Blut bedeutet also, dass das Blut zu früh, zu schnell gerinnt oder zu wenig gerinnt?
Zu schnell gerinnt im Fall der Pille. Es gibt auch Störungen, aber die betreffen nicht die Pille, wo das Blut zu wenig gerinnt. Bei der Pille ist das Verhängnisvolle, dass es zu rasch gerinnt.
Also für die Wundheilung eigentlich gut, aber im normalen Kreislauf unerwünscht?
Sehr, sehr unerwünscht, denn wenn die Thrombosen vermehrt auftreten, gibt es vermehrt Lungenembolien, die können tödlich sein. Es gibt aber auch vermehrt venöse Thrombosen, zum Teil im Gehirn, aber auch auf der arteriellen Seite kann es Thrombosen geben. Und das hat unglaubliche Folgen für die betreffenden Frauen.
Eine Thrombose und dann in der Folge eine Embolie bedeutet, dass sich so ein Blutgerinnsel irgendwie im Körper fortsetzt, oder wie ist das?
Ja, dass das Blutgerinnsel zum Beispiel, wenn es am Oberschenkel sich bildet, abreißt und dann mit dem Blutstrom in die Lunge gelangt. Und das gibt diese gefährlichen Lungenembolien.
Dann ist also der Blutkreislauf in der Lunge gestört und damit dann die Sauerstoffaufnahme.
Genau. Das kann man überleben, wenn es eine leichte Embolie ist, aber wenn es eine sogenannte Zentrale ist, die ein Hauptgefäß verstopft, dann kann es tödlich sein.
Also die Pille hat aufgrund der Emboliegefahr, Thrombosen und Emboliegefahr Einfluss auf Herz-Kreislauf. Gibt es da auch noch irgendwie andere, direktere Wirkungen auf Herz und Kreislauf?
Wir haben zum Beispiel den Herzinfarkt. Der ist unter der Pille ebenfalls erhöht, meistens vergesellschaftet noch mit anderen Risikofaktoren, wobei das Rauchen natürlich zu erwähnen ist. Pille und Rauchen ist unglaublich gefährlich, vor allem bei Frauen über 35 Jahren. Dann, falls eine Frau einen erhöhten Blutdruck hat, Übergewicht hat oder zuckerkrank ist, dann ist das Risiko bereits 10-fach, einen Herzinfarkt zu erleiden. Dann haben wir die Hirnschläge. Da Das sind vor allem junge Frauen zwischen 23 bis 28 Jahren. Die haben ein anderthalb- bis dreifaches Risiko, Hirnschläge zu erleiden. Und da ist ebenfalls das Rauchen ein zusätzlicher Risikofaktor, der tödlich sein kann.
Gut, also Rauchen und Pille, das verträgt sich offensichtlich
nicht.
Nicht gut, jawohl.
Nein.
Ja, was könnte man jetzt sonst noch anführen? Wir haben jetzt Herz-Kreislauf gehabt.
Dann wäre die Infektionsförderung. Und da kommt eben dieser Cortison-Effekt der Pille zum Spielen. Cortison hat die Eigenschaft, die Entzündung zu hemmen und damit den Schmerz. Aber Cortison fördert die Infektion, zum Beispiel durch Bakterien und durch Viren. Und dadurch kann es vermehrt zu Entzündungen kommen, wobei eine Entzündung im Vordergrund steht. Das ist diejenige Eileiterentzündung vor allem, die durch Chlamydien verursacht wird. Chlamydien sind Bakterien, haben aber auch Eigenschaften von Viren. Die vermehren sich in den Zellen, zum Beispiel des Eileiters, und sind deswegen sehr schwer behandelbar. Man geht heute davon aus, dass die Chlamydien auch bei sehr guten Antibiotika fast nicht therapiert werden können. Sie können irgendwie gebändigt werden und die Symptome nach unten nivelliert werden. Aber irgendwann mal können die wieder durchbrechen und ausbrechen und dann geht so eine Entzündung weiter. Die Chlamydien sind auch die häufigste Geschlechtskrankheit weltweit und werden eindeutig durch die Pille gefördert. Andere Bakterienarten sollen eher nicht gefördert werden. Es könnte sich aber dabei auch um den entzündungshemmenden Effekt der Pille handeln, wodurch die Schmerzen erniedrigt werden und dadurch wird die Eileiterentzündung nicht wahrgenommen. Das ist im Prinzip ein Primäreffekt durch die Infektionsförderung der Pille bei den Chlamydien. Die Folgen sind nebst Eileiterentzündungen, aber auch Gebärmutterschleimhautentzündungen, Entzündungen im Gebärmutterhals, vermehrt Eileiterschwangerschaften in der Folge, denn es gibt dann Verwachsungen im Eileiter. Dadurch kann der Eileiter verschlossen sein und unfruchtbar werden. Es gibt auch vermehrt Fehlgeburten und Frühgeburten durch die Chlamydien. Die massive Zunahme der Unfruchtbarkeit durch diese Eileiterentzündungen führt dann schließlich und endlich dazu, dass vermehrt Retortenbabys gezeugt werden, die In-vitro-Fertilisation zum Zuge kommt. Das ist an sich ein Teufelskreis. Zu erwähnen ist noch, dass die 3-Monats-Spritze, das gehört hierher auch, das ist ja ein reines Gelbkörperhormonpräparat, diese sexuell übertragbaren Krankheiten massiv fördert. Das sind neuere Arbeiten, da man weiß nicht recht warum, ob es aufgrund der hohen Dosis ist. Eventuell kann auch das Implanon, dieses Stäbchen, das man einsetzt, beziehungsweise Noplant, den gleichen Effekt haben. Darüber gibt es aber noch keine näheren Untersuchungen.
Also die 3-Monats-Spritze, die Sie jetzt erwähnt haben, und diese Implantate, das sind sozusagen Pillenersatze, die man nicht schluckt, sondern die anders angewendet werden, aber die gleiche Wirkung eigentlich haben. Also vom Grundgedanken ist das auch wieder die Pille.
Ist das im Prinzip die Pille, nur fehlt da das Östrogen. Dafür hat man eine erhöhte Dosis an diesen Gelbkörperhormonen. Der Grundgedanke, wie Sie sagen, ist derselbe.
Jetzt ist es ja ein ganz interessanter Effekt, dass einerseits das Cortison, sagen wir mal, die Pille als Cortison-Abkömmling die Entzündungen verhindert, aber gleichzeitig die Infektionen fördert. Das heißt, der Körper reagiert ja eigentlich mit einer Entzündung mit erhöhter Temperatur auf einen Angreifer, sagen wir ein Bakterium oder so. Das heißt, dieser Cortison-Effekt macht die körpereigene Abwehr kaputt und bewirkt, dass man nicht mehr merkt, dass man krank ist. Ja. Und deswegen können die Bakterien sich dann ausbreiten.
Das ist sehr gut zusammengefasst, ja.
Das wären jetzt so die direkten Effekte, sagen wir mal, Eileiterentzündung, offensichtlich die Infektion wird gefördert. Gibt es da noch weiterreichende Effekte und Wirkungen, die man hier jetzt auch zu den Infektionen dazu zählen müsste? Oder bezieht sich das wirklich nur auf den engen Bereich, Gebärmutter, Eileiter und so weiter?
Es gibt einen weiteren Bereich, das heißt, der bezieht sich schon auf die Sexualität, muss man sagen. Ich nenne das Sekundärinfekte, denn die Pille fördert ja die sexuelle Aktivität. Und damit wird auch die Promiskuität, also der Partnerwechsel, gefördert. Und das hat ja weitreichende Folgen, wie wir sehen, gesellschaftlich. Vor allem die Jugendlichen neigen dazu, durch die Pille in ihrer Sexualität sehr viel freizügiger zu werden, haben sehr viele Partnerwechsel. Und man weiß heute, dass die Angst vor einer Schwangerschaft bei den Jugendlichen wegen der Pille zurückgegangen ist. Dafür haben wir diesen massiven Anstieg dieser Sexual Transmitted Diseases. Und da gibt es Studien, gerade aus England, Schottland, die zeigen, dass bei den Mädchen vor allem die 16- bis 19-Jährigen einen Anstieg verzeichnen und bei den jungen Männern die 20- bis 24-Jährigen.
Ein Anstieg, der, Sie haben das jetzt nur auf Englisch gesagt, also der durch Sexualkontakt weiter verbreiteten Krankheiten,
nicht? Genau.
Hat man in Deutsch zu sagen, ja.
Ja. Und bei den jungen Mädchen ist eine Unreife des Muttermundes vorhanden. Und es sind auch weniger schützende Antikörper vorhanden und die erhöhen das Risiko für die Infektionen. Gerade bei Teenagern ist dieses Risiko sehr, sehr viel höher. Das hat das Ellen-Guttmacher-Institut in den USA festgestellt. Und dieses ist ja an sich für Pille, für Kontrazeption und Abtreibung. Insofern ist diese Aussage relevant. Man vermutet ja auch, dass AIDS durch die Pille ebenfalls gefördert wird, indem die harmloseren HIV-Viren sich in malignere, also in bösartigere Varianten durch die Pillenwirkung umformen können. Und es ist auch interessant, seit der Wende 1990 ist AIDS ganz massiv angestiegen in Osteuropa. Also da gibt es Statistiken, die sind erschreckend. Und wenn man jetzt daran denkt, dass diese ganze Einwanderung aus Osteuropa, vor allem auch von Prostituierten in Westeuropa zu beobachten ist, dann gibt das ein Wechselspiel, das verheerend sein kann.
Jetzt haben Sie das Problem sozusagen als sekundären Effekt hier beschrieben, dass man leichtfertiger umgeht mit dem Sexualkontakt, auch ja. Mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft, weil man sich offensichtlich darauf verlässt, dass die Pille schon dafür sorgen wird, dass man nicht schwanger wird. Wir werden da vielleicht dann im zweiten Teil der Sendung nochmal genauer drauf eingehen. Da würde ich Sie gerne noch ein paar Sachen dazu fragen. Denn ursprünglich war ja gedacht, da erinnern sich vielleicht viele unserer Hörer auch noch dran, lieber Pille als Abtreibung.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir noch mit einer Problematik zu kämpfen, aber da können Sie uns ja auch noch mehr dazu sagen später.
Jawohl.
Ein anderer wichtiger Vorwurf, der der Pille immer wieder gemacht wird, das ist ja, dass sie etwa Krebs verursacht oder zumindest begünstigt. Ja, eine heiße Frage, denn Krebs ist eine Krankheit, die keiner von uns haben möchte. Wir hören ein paar Takte Musik, anschließend gehen wir darauf näher ein.
Gerne, ja.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie haben bei unserer Lebenshilfesendung eingeschaltet. Heute zum Thema die Folgen bzw. die Nebenwirkungen der Antibabypille. Und zwar jene Nebenwirkungen, über die man normalerweise nicht spricht. Unser Fachmann ist Gynäkologe Dr. Rudolf Ehmann aus der Schweiz. Er ist uns heute zugeschaltet. Er hat uns schon ein bisschen zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der Pille erzählt. Wir haben zunächst einmal gehört, was die Pille eigentlich tut, was ihre Absicht war, als sie produziert, erdacht wurde, nämlich Schwangerschaften zu verhindern. Wir haben aber gehört, schwerwiegende Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen können auftreten. Die Pille fördert Infektionen und zwar in verschiedenen Bereichen. Folgen können etwa Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten etc. sein. Wir haben gehört, dass böshafte Mutationen des HIV-Virus vermutet werden, auf das Konto der Pille zu gehen. Jetzt im zweiten Teil der Sendung sprechen wir ein wichtiges Thema an, Pille und Krebs. Herr Dr. Ehmann, verursacht die Pille auf längere Zeit gesehen Krebs?
Ja, das ist heute im Prinzip eindeutig. Lange Jahre hat man das verneint, obwohl Arbeiten vorhanden waren, die das bestätigt haben. Heute hat die Internationale Krebsforschungsagentur festgestellt, dass die Östrogen-Gestagen-Präparate, und das sind die Kombinationspillen, krebserregend sind. Das ist neu. Für die Hormonersatzpräparate, die man in der Menopause, also in der Abänderung gibt, ist das schon etwas länger bekannt. Und neu ist es, dass die Pille auch so eingestuft worden ist. Und das wird dann schwierig, denn es nehmen ungefähr 10% der Frauen, der geschlechtsreifen Frauen weltweit die Pille. Das ist eine beträchtliche Anzahl. Der erste Krebs, den ich erwähnen möchte, ist der Muttermundskrebs. Der wird durch Viren, ebenfalls durch einen Erreger, verursacht. Das sind die Human Papillomaviren oder HPV-Viren, die gewisse Stämme, gewisse bösartige Stämme fördern, wodurch dann bei entsprechender Einwirkungszeit der Pille dieser Muttermundskrebs gefördert wird. Vor allem, wenn man die Pille in jungen Jahren nimmt, also vor dem 20. Lebensjahr, ist das Risiko erhöht. Und auch wiederum durch das Rauchen. Das Rauchen, das ist einfach auch in diesem Bereich schädlich. Hier ist die 3-Monats-Spritze ebenfalls mit noch höherem Risiko behaftet. Man hat aber auch Risiken, die heute natürlich mehr zum Tragen kommen, unabhängig der Pille. Je früher der erste Geschlechtsverkehr erfolgt, je unsauberer der erste Partner ist und je mehr Partnerwechsel eine Frau hat, umso mehr hat sie die Chance, einen Muttermundskrebs zu bekommen. Der Muttermundskrebs ist nicht mehr umstritten in diesem Sinne. Man macht ja auch jährlich Vorsorgeuntersuchungen und erfasst dann Frühstadien. Aber man kann sich nicht nur darauf verlassen, die Tatsache, dass die Pille diesen Krebs fördert, die ist ja schon beängstigend genug. Der zweite Krebs, der wichtig ist, ist der Brustkrebs. Der wird zwar weitgehend immer noch abgestritten, aber nach dieser Krebsagentur ist er ebenfalls so einzustufen. Vor allem, wenn die Pille ebenfalls sehr früh genommen wird und über viele Jahre und vor der ersten ausgetragenen Schwangerschaft, ist dieses Risiko ziemlich hoch. Das kann zwischen 80% und 310% erhöht sein. Depo-Provera, auch wieder die 3-Monats-Spritze, wenn sie 2 Jahre eingenommen wird, hat ein 190-prozentiges Risiko, also fast ein doppeltes Risiko für die Entstehung eines Brustkrebses. Das ist aber noch nicht vollkommen durchgetestet für Implanon, für die Implantate. Die könnten wegen der Länge der Anwendung diesbezüglich auch gefährlich sein als die normale Pille. Man weiß auch, dass nach Abtreibungen, und zwar vor allem einer Abtreibung vor der ersten ausgetragenen Schwangerschaft, das Brustkrebsrisiko erhöht ist. Das wird auch weitgehend abgestritten. Die Studien sind aber vorhanden. Es wird geleugnet, weil wenn solche Dinge bekannt würden, breit bekannt würden, dann wäre die Pille wahrscheinlich bald definitiv vom Markt. Natürlicherweise haben wir einen Schutz vor dem Brustkrebs durch jede Schwangerschaft und durch das Stillen. Das muss auch erwähnt sein. Wir haben dann 2 Krebsarten im Genitalbereich, die einen Schutz durch die Pille erfahren. Das ist der Gebärmutterschleimhautkrebs und das ist der Eierstockkrebs. Da ist das verminderte Risiko auf 50% zu veranschlagen. An sich war es unter der hochdosierten Pille eindeutig nachgewiesen. Bei den tiefdosierten haben wir noch keine größeren Studien diesbezüglich. Aber diesen Schutzeffekt müssen wir anerkennen bei der Pille. Wir haben aber auch hier, gerade beim Eierstock, natürliche Schutzeffekte. Denn jede Geburt vermindert das Risiko für einen Eierstockkrebs um 15%, 3 Kinder 40%, 5 Kinder 70%. Und ein kumulatives Stillen von 2 Jahren vermindert die Chance, einen Eierstockkrebs zu bekommen, um 70%. Also wir brauchen nicht die Pille, wie das immer wieder erwähnt wird, um den Eierstockkrebs zu vermindern, genauso wenig wie den Brustkrebs. Es wird zum Teil gesagt, dass auch ein Schutz vor dem Dickdarmkrebs besteht. Das konnte aber diese internationale Krebsforschungsagentur im Moment nicht bestätigen. Wenn man eine Bilanz macht, in den USA wurde das gemacht durch Kallenborn, zwischen Brustkrebs, Muttermundskrebs, Gebärmutterschleimkrebs, Schleimhautkrebs und Eierstockkrebs, so gibt es einen Überschuss von rund 80.000 Krebsen pro Jahr zu Ungunsten der Pille. Und das gibt natürlich zu denken. Das sind also die Genitalkarzinome, wobei der Brustkrebs gehört in diesen Bereich hinein, darum habe ich ihn da genommen, die vermehrt bzw. geschützt werden durch die Pille. Gefördert wird aber auch werden einige Krebse außerhalb des Genitalis, das ist der Leberkrebs und der Hautkrebs. Beim Leberkrebs haben wir einen massiven Anstieg unter der Pille, vor allem wenn sie länger genommen wird. Zum Beispiel, wenn sie 8 Jahre genommen wird, dann ist das Risiko 340%. Das spielt für Europa zwar weniger eine Rolle, das ist mehr Asien und Afrika betreffend. Die haben auch, und das könnte mit ein Grund sein, neben genetischer Veranlagungen, mehr Leberentzündungen, Hepatitis B zum Beispiel, die natürlich dann eher in einen Krebs münden, wenn die Frauen dort die Pille nehmen. In Afrika nehmen zwar weniger Frauen die Pille. Die Frauen dort haben sich aufgrund ihrer natürlichen Einstellung eher gegen die Pille entschieden.
Jetzt, Herr Doktor, haben Sie bei den Krebsarten schon angedeutet, es gibt auch einige Krebsarten, gegen die die Pille einen gewissen Schutz bildet, obwohl die Schlussbilanz, muss man gleich wieder dazu sagen, dennoch für die Pille negativ ausfällt. Ja. Jetzt gibt es ja außer diesen Schutz vor Krebs auch noch ein paar andere Punkte, wo wir immer wieder hören, na, die Pille ist ja doch nicht so schlimm, weil zusätzlich zu dem Effekt, dass sie eben keine Schwangerschaften zulässt, tut sie uns noch einige andere gute Dinge. Was könnte man denn da noch nennen?
Ja, also das sind die sogenannten Pill-Benefits, die groß herausgestrichen werden, die zweifellos auch bestehen. Zum Beispiel Blutungsstörungen oder Menstruationsbeschwerden, also diese Dysmenorrhoe, diese Schmerzen bei der Menstruation, können durch die Pille durchaus verbessert werden, gerade die Schmerzen bei der Mens. Dann wird eben behauptet, es sei eine Zykluskontrolle eine bessere, das haben wir schon gesagt, das ist an sich ein Ersatzzyklus, keine Kontrolle. Es gibt dann noch die Erkrankung der Endometriose, das sind abgesprengte Gebärmutter, Schleimhaut, Keime außerhalb der Gebärmutter in den Eileitern, Eierstöcken im kleinen Becken. Die soll unter der Pille gebessert werden. Das ist aber umstritten. Es gibt auch sogar Pillenhersteller, die nennen die Endometriose als Kontraindikation gegen die Pille, und wir selbst, gerade meine Oberärztin seinerzeit, hat bei Bauchspiegelungen bei Frauen unter der Pille mehr Endometriose gesehen als bei anderen. Das ist also nicht ein Effekt, der jetzt als Therapieindikation hundertprozentig genommen werden kann. Was aber bessert, ist die Akne, diese Hautveränderung, die sehr lästig sein kann, durch gewisse Pillen. Allerdings haben diese Pillen oft vermehrt Thromboserisiken, sind zum Teil auch schon vom Markt genommen worden. Es gibt unter der Pille auch weniger gutartige Brusterkrankungen, wohingegen ja der Brustkrebs gefördert wird. Es gibt auch weniger Eierstockzysten, wobei man hier auch wieder sagen muss, dass die hochdosierten Pillen Eierstockzysten sogar zum Verschwinden gebracht haben. Da habe ich sogar dann die Pille wieder eingesetzt, unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Die tiefdosierten Pillen lassen häufig mehr Eierstockzysten entstehen, sind also nicht mehr so geeignet als Vorbeugung gegen Eierstockzysten. Dann wird eben auch gesagt, dass weniger Infektionen im Beckenbereich stattfinden. Die große Ausnahme sind die Chlamydien. Da ist es heute voll anerkannt, dass sie gefördert werden. Aber aufgrund der Cortisonwirkung ist das andere ebenfalls etwas zweifelhaft. den Eierstocks- und Gebärmutterschleimhautkrebs haben wir gebessert. Man muss vielleicht zu all diesen Pill-Benefits sagen, dass die nicht ausschließlich durch die Pille behandelt werden müssen und können. Es gibt praktisch für alle diese erwähnten Störungen auch andere Behandlungsmöglichkeiten, die weniger schädlich sind. So weit zu den Pill-Benefits.
Das war also von Ihnen sozusagen unterm Strich zusammengefasst. Ja, es gibt sie, aber die Pille ist bei weitem nicht das einzige Mittel, das diese Pill-Benefits hervorruft, sondern kann anders behandelt werden, ohne dabei die ganzen negativen Folgen sozusagen in Kauf nehmen zu müssen.
Also das ist durchaus möglich, denn wir haben heute sehr, sehr viele andere Möglichkeiten.
Herr Doktor, bevor wir jetzt auf ein letztes größeres Feld zu sprechen kommen, möchte ich doch unsere Zuhörer einladen, die verschwiegenen Nebeneffekte der Antibabypille. Unser Referent ist heute Dr. Rudolf Ehmann, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er kann Ihnen Rede und Antwort stehen, um zu allen Fragen rund um die Antibabypille, Wirkungen, Nebenwirkungen. Herr Dr. Ehmann, die Pille, das hatten Sie uns zu Beginn gesagt, beeinflusst den Hormonhaushalt der Frau, um hier diesen Regelzyklus zu unterbinden oder durch einen Ersatzzyklus eben unwirksam zu machen. Was passiert denn nun, wenn die Hormone hier in gewisser Weise ja doch durcheinander gewürfelt werden? Man hat doch immer wieder auch gehört, dass gerade Hormonschwankungen Depressionen, Verstimmungen, Launenhaftigkeit hervorrufen. Hat da die Pille auch irgendwelche Einwirkungen drauf?
Ja, das ist heute ebenfalls anerkannt. Und zwar diese depressiven Verstimmungen bis zu schweren Depressionen, die beobachtet werden, bedingt durch einen Vitamin B6-Mangel, der beeinträchtigt den Tryptophanstoffwechsel. Das ist jetzt etwas Spezielles, aber der hat eine entscheidende Rolle oder spielt eine entscheidende Rolle für Depressionen. Man weiß auch, dass die Selbstmordrate unter der Pille doppelt so hoch ist. Das hat die englische Forscherin Ellen Grant beschrieben in ihrem Buch The Bitter Pill, die bittere Pille. Zum Teil sind auch Persönlichkeitsveränderungen festzustellen, auch im Sinn einer Adynamie, das heißt einer gewissen Lethargie, das ist auch wieder ein blödes Fremdwort. Das heißt, die Frauen sind praktisch völlig inaktiv und wenn sie die Pille absetzen, ist das Ganze wieder zum Glück in Ordnung.
Vielen Dank zunächst mal für Ihre Erklärung zu den psychischen Verstimmungen. Wir hatten jetzt inzwischen eine Höreranfrage, die gerade zu einem Thema, was wir unmittelbar vorher besprochen haben, dazu passt. Und zwar, wie entstehen eigentlich Zysten im Eierstock? Die Dame hat gesagt, sie nimmt keine Antibabypille und die Zysten sind von selber wieder weggegangen. Kann man da sonst irgendwie vorbeugen?
Zysten ist ein hormonelles Problem. Wenn jetzt zum Beispiel die Hormonkombination, die natürliche Hormonkombination im Körper nicht hoch genug dosiert ist, wenn man so sagen will, dann können, und damit der Eisprung nicht hundertprozentig gehemmt ist, das gibt es auch, dann können die Zysten, das heißt die Eibläschen, überdimensional anwachsen. Und eine Zyste ist ja ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum. Wie die Frau sagte, die Zysten können auch spontan zurückgehen. Früher hat man sehr rasch operiert. Wenn man heute ein, zwei Monate wartet, verschwindet ein rechter Prozentsatz an diesen Zysten von selbst. Und wie gesagt, mit hochdosierten Pillen kann man das auch wieder wegkriegen, vielleicht etwas schneller. Die Zysten sind an sich gutartig. Es gibt aber auch Zysten, die sich bösartig entwickeln können. Man darf Zysten nicht ewig stehen lassen, sondern muss sie kontrollieren und dann irgendwann mal behandeln, vielleicht mit einer Bauchspiegelung unter Umständen und die Zyste dann anstechen oder ausschälen.
Das heißt also, als Gegenmittel, wenn die Zyste nicht wirklich von selber verschwindet, dann kann unter kontrollierter Anwendung eine starke Antibabypille zum Einsatz kommen. Aber ansonsten wäre nur die Möglichkeit, operativ einzugreifen.
Ja, das heißt, man kann natürlich auch andere Hormone, zum Beispiel hochdosierte Gelbkörperhormone einsetzen. wie das Professor Hilgers in den USA macht und damit recht großen Erfolg hat. Wenn das dann auch nicht gelingt, dann müsste man operativ die Zyste entfernen.
Gut, dann darf ich jetzt als nächste Zuhörerin Frau Lang begrüßen. Grüß Gott, Frau Lang.
Ja, grüß Gott. Ich habe eigentlich mehr eine allgemeine Frage und ich glaube aber, dass viele Menschen, viele Mütter vor allem, da auch zuhören. Ich habe zwei Töchter und zwei Schwiegertöchter und alle nehmen die Pille. Ich bin ein absoluter Gegner. Und sie sind aber nicht zugänglich, wenn ich darüber reden will. Ich habe die CDs von Ihnen, von Ihren Vorträgen. Und Sie sind im medizinischen Bereich. Wie ist es möglich, dass die Ärzte und alles, was medizinisch im Umfeld ist, so fanatisch sich für die Pille einsetzt? Meine Töchter geben mir einfach zur Antwort, ja, ich glaube meiner Gynäkologin und das ist alles in Ordnung und darüber gibt's nichts. Und was du weißt, das weiß man schon lange. Sie sind alle in diesem Risikofeld, das sie aufgezogen haben. Was kann, hat man denn da noch für Möglichkeiten? Mich macht es krank. Ich hänge jetzt ein und ich höre mal am Radio dann Ihre Antwort. Vielen Dank.
Danke,
Frau
Lang.
Ich bin ganz begeistert von Ihren Vorträgen. Darauf warte ich schon seit Jahrzehnten.
Dankeschön.
Danke, Frau Lang, für den wichtigen Beitrag.
Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Sie müssen sich vorstellen, als die Pille auf den Markt kam, war das ein Riesenrenner. Ich selbst bin ja auch auf die Pille reingefallen, weil es geheißen hat, lieber verhüten als abtreiben. Mit diesem Slogan werden die jungen Ärzte heute herangebildet, sowohl im Studium wie nachher auch in der weiteren Ausbildung, vor allem Facharztausbildung. Es wird, wie Sie gehört haben, sehr vieles nicht anerkannt der Nebenwirkungen, das aber heute feststeht anhand der Literatur. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt den Schutz vor dem Eierstockkrebs um 50% oder Gebärmutterschleimhautkrebs nehmen, dann wird das enorm hochgespielt. Wenn aber der Brustkrebs um 70% gesteigert wird, das Risiko, dann wird immer noch gesagt, das sei minimal etc. Es kommt immer auf die Gewichtung an und dann müssen Sie denken, hinter der Pille steht natürlich eine unglaublich mächtige Industrie. Das sind Milliarden Umsätze und Gewinne, die da gemacht werden. Und das sind auch für diese Institutionen keine Trinkgelder. Es wird unglaublich gemanagt von Anfang an im Studium, bei der Ausbildung. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel sagen. Als ich noch Oberarzt war, kam der Chef mal zu mir und hat gesagt, eine Pillenfirma würde uns, das heißt einem von uns, dreien, vieren, eine Reise nach St. Petersburg bezahlen, mit Flug, Unterkunft, mit Kulturprogramm etc., alles gratis. Ich habe damals abgelehnt, obwohl ich dann damals die Pille noch gegeben habe, weil ich mir sagte, das gibt Abhängigkeiten. Auf diese Art und Weise läuft das, leider. Weil in den USA jetzt langsam diese Nebenwirkungen doch eher anerkannt werden, wird sich eine Wende langsam, ganz langsam anbahnen, in den USA vor allem, aber vermutlich auch in Europa, aber das geht lange Zeit.
Es hat langsam angefangen, jetzt wird es eine ganze Zeit dauern, bis man diese Mentalität wieder aus den Köpfen herausbekommt und vor allen Dingen, wie Sie sagen, dass da bis da auch einmal die Wahrheit ans Licht kommen kann, nicht? Die eigentlich ja doch bekannt ist inzwischen aus Studien, wie Sie uns ja gesagt haben.
Genau.
Gut, dann möchte ich jetzt als nächste hören Frau Greile begrüßen. Grüß Gott, Frau Greile.
Grüß Gott. Also jetzt ist meine Frage zum Teil schon beantwortet worden, weil meine Intuition gerade war, dass ich gesagt habe, was gibt es denn für Möglichkeiten, junge Leute hier wirklich aufzuklären? Gibt es Möglichkeiten irgendwie über die Schulen oder über Kultusministerium, über die Kirchen? Gibt es da irgendwelche Ideen, Möglichkeiten, wo man das... dass das jetzt schneller in Gang kommt, dass man da schneller was macht? Also Sie haben jetzt gerade ganz viel schon erklärt, aber ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch... eine Idee haben für das, was ich zum Fragen habe.
Also über die
Schulen. Ich höre Ihnen dann am Radio zu. Dankeschön.
Danke, Frau Greide.
Über die Schulen wird es schwierig sein. Denn wir kommen mit unserer Einstellung und mit der Darstellung der Wahrheit häufig nicht weiter. Ich hatte mal etwas publiziert und das war ein Magazin, ein religiöses Magazin in der Schweiz, der Herausgeber war Biologielehrer und hat diese Dinge in der Schule gebracht. Das gab einen Aufstand. Die Mädchen gingen nach Hause, haben es ihren Eltern erzählt, die gingen zur Schulleitung. Der Lehrer wurde fast von der Schule geschmissen. Dann gingen sie zur lokalen Gynäkologenvereinigung, die hat das dann weitergezogen, hat mich dann vor allem weitergezogen bis zum Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft zur Gynäkologie Geburtshilfe. Sie werden angegriffen, wenn sie diese Meinung vertreten, vor allem wenn sie die Wahrheit vertreten. Das ist unsagbar. Das gehört eben nicht in den Bereich der Political Correctness, wenn man das macht. Das gehört ungefähr zusammen. Was man an Aufklärung machen soll, soll man machen, nicht mit Publikationen. Gerade Radio Horeb, das muss man im Hoch anrechnen, dass es hier diese Sendungen macht. Auf diese Art und Weise erreicht man dann doch immer mehr Menschen, vielleicht dann auch mit KTV. Die Kirche selbst ist zurückhaltend. Ein Priester in der Region hat mal meiner Tochter mal gesagt, ob sie die Tochter ihres Vaters sei, nicht? Dann hat sie gesagt, nein, ich bin ein selbstständiges Wesen. Dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, er ist halt bei uns bekannt. Als ich angegriffen wurde von politischen Behörden, von Medien, habe ich hier nie Unterstützung gekriegt von der Kirche seinerzeit. Das ist ungefähr die Situation.
Natürlich schon sehr alarmierend. Gut, in Radio Horeb, wir sind unabhängig, wir können uns das in aller Ruhe leisten, solche Sendungen zu machen. Und es könnte natürlich auch ein Tipp sein, bei unserem CD-Dienst sind ja gerade diese Sendungen, auch die heutige, kostenlos zu erhalten, in beliebiger Anzahl. Das heißt, man könnte auch solche Sendungen durchaus mal verteilen, verschicken. Nur eine weitere Anregung jetzt mal von unserer Seite. Also das ist auch eine Möglichkeit, nicht?
Ja, das wäre was.
Jetzt haben wir noch eine letzte Hörerin für heute in der Leitung, ist Frau Hamann aus Köln. Grüß Gott, Frau Hamann.
Grüß Gott, ich grüße Sie ganz herzlich. Es ist wirklich so, dass die Bekanntmachung ganz stark hapert über die Folgen. Aber ich wollte mal anschneiden, die Folge von der Pille ist doch eine ganz ungeheure Belastung unseres Gesundheitssystems. Die Kosten für unser Gesundheitssystem. Erstmal kostet ja die Pille und dann her die Folgekosten kommen ja auch noch auf uns zu. Ja. Da müsste sich doch eigentlich eine Regierung, die Verantwortung hat, der Sache mal annehmen. Aber ich nehme an, die Firmen, die die Pillen herstellen, die sind gar nicht daran interessiert, dass es bekannt wird. Und da haben wir wirklich nur die Hoffnung noch auf Horeb. Und die Idee, die Schallplatten zu verschenken, das ist wirklich ganz toll. Aber ich meine, man müsste doch auch mal berücksichtigen und sagen, es sind doch nur wenige Tage, die eine Frau empfängnisbereit ist.
Sehr richtig.
Und wegen diesen paar Tagen wird ein solch ungeheurer Aufwand an Gesundheit und Kosten betrieben. Kann man das denn nicht mal ein bisschen publik machen, dass es auf diese paar Tage ankommt?
Ja.
Vielen Dank, Frau Hamann. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Anregung, Herr Doktor. Denn wenn wir sagen, die Pille ist schlecht aufgrund ihrer Nebenwirkungen, dann wäre es natürlich gut, wenn wir auch eine Alternative hätten.
Ja, und die Alternative haben wir in der natürlichen Empfängnisregelung. Die berücksichtigt nämlich genau die fruchtbaren Tage, die man dann aussparen muss vom Geschlechtsverkehr. Das sind wenige Tage. Und wenn man diese Methode durchführt, ist man so sicher wie die Pille, ich würde sagen heute noch sicherer. Ist absolut unschädlich, ist partnerschaftlich. Man weiß auch, dass Paare, die die natürliche Empfängnisregelung anwenden, wesentlich weniger Scheidungen haben, wesentlich weniger Probleme in der Partnerschaft. Das wäre an sich die Alternative, denn diese NER, abgekürzt, ist eine Lebenshaltung. Das wäre die Alternative. Ich möchte nur noch kurz auf die Frage eingehen in dem Sinne, dass nämlich politisch schon einmal etwas lief in Deutschland. Das war ungefähr vor 8-9 Jahren, als diese Nebenwirkungen im Herz-Kreislauf-System bekannt wurden, nämlich dass die Drittgenerationspille, das ist die, die heute gegeben wird, ein doppelt so hohes Risiko hat für Thrombosen, Herzinfarkte, Hirnschläge wie die Zweitgenerationspille. Damals hatten die Grünen, ausgerechnet die Grünen, einerseits ist das nachvollziehbar, aber von der Ideologie her vielleicht weniger, den Antrag gestellt, der Regierung diese Pillen vom Markt zu nehmen. Sie kamen nicht durch. Damals wäre es eine Chance gewesen für die CDU, hier einzusteigen. Das ist nicht erfolgt. Das war sehr, sehr enttäuschend.
Das heißt, bisher kein Durchkommen. Jetzt haben wir vorhin Lob für Radio Horeb gehört, dass wir uns hier einsetzen. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist ja Radio Horeb nur ein katholisches Radio. Wir wollen ja nur das sagen, was die katholische Kirche eh schon sagt. Und die bekannte und unter dem Spottnamen Pillenenzyklika verbreitete Enzyklika von Paul VI. Humanae Vitae hat genau dieses Thema ja eigentlich angesprochen. Nicht, dass die Kirche unmittelbar sich jetzt in die Medizin eingemischt hätte, aber vielmehr vom moralischen und philosophischen Standpunkt gesagt hat, es ist unnatürlich für den Menschen, nicht auf seinen Körper zu schauen und zu schauen, wo kann ich mich hier dem Rhythmus anpassen, den die Natur vorgibt, sondern lieber Medikamente zu nehmen. Offensichtlich war das ja ein groß angelegter Wurf dieses Papstes, dieses Dokument, denn mit der Berücksichtigung dieser Ratschläge hätte man viele Probleme weniger, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist so. Ich selbst habe ja anfänglich die Pille gegeben und als ich gesehen habe, dass jede Pille potenziell, auch die hochdosierten, früh abtreibend ist und die Nebenwirkungen massiv zunahmen, habe ich mir gesagt, jetzt musst du aufhören mit der Pille, du kannst nicht dieses Wissen in dir tragen und gleichzeitig den Frauen die Pille verteilen. Und dann habe ich mich erst eigentlich mit Humanae Vitae befasst und habe gesehen, dass diese Enzyklika von Papst Paul VI. 1968 herausgegeben, Recht hatte, Recht hat und Recht haben wird. Und dass die Lehre der Kirche nicht eine Verbotslehre ist, sondern zugunsten der Gläubigen. Das war für mich das große Aha-Erlebnis. Und daraufhin habe ich auch mit der Sterilisation aufgehört. Abgetrieben habe ich nie, das war immer mein Credo, nicht abzutreiben und auch gegen die Abtreibung mich einzusetzen. Und dann habe ich aber die Sterilisation, die ich durchführte, die ist ja nicht früh abtreibend, auch gelassen, weil ich mir sagte, die Kirche hat Recht. Und ich habe das bestätigt bekommen, auch bei der Sterilisation, dass dort Nebeneffekte vorhanden sind, die nicht gut sind.
Auch psychischer Art, nicht?
Auch psychischer, sexueller Art, dass die Libido abnimmt nach der Sterilisation. Das beobachtet man häufig übrigens, das konnten wir noch nicht sagen, bei der Pille ebenfalls. Dass das Verlangen nach der Sexualität und zum Teil auch das Empfinden nachlässt bis zum totalen Verlust. Lange Zeit dachte ich, dass es nach Absetzen der Pille wieder kommt und es kam auch bei vielen Frauen wieder. Es gibt eine neue Studie, die zeigt, dass es aber lebenslang fortdauern kann und das gibt ganz massive Partnerschaftsprobleme. Die hohe Trennungs- und Scheidungsrate beruht wahrscheinlich unter anderem darauf. Interessant ist auch, dass der Philosoph Horkheimer, den Sie wahrscheinlich kennen, bereits 1970 sagte, die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen Liebe bezahlen. Und Horkheimer gehörte ja zur Gruppe der 68er. Umso erstaunlicher ist es, dass er bereits 2 Jahre später diesen Satz geprägt hat.
Ganz interessant vielleicht auch noch für die Zuhörerschaft von Radio Horeb. Papst Paul VI. Hat ja genau dieses Argument in seiner Enzyklika gebracht, indem er nämlich rein theologisch und philosophisch gesagt hat, wir dürfen nicht die beiden Zielsetzungen, die der Sexualität offensichtlich, einfach nur mal, wenn man sich die Tatsachen anschaut, gegeben sind, nämlich die Fortpflanzung und die partnerschaftliche Beziehung, voneinander trennen. Und ja. Das aus theologischen Gründen. Jetzt sehen wir ganz interessanterweise, wie Sie uns dargelegt haben, dass sich das in der Medizin bestätigt. Denn wenn man sie trennt, verliert man nicht nur die eine, sondern auch die andere Zielsetzung. Nicht immer, aber unter Umständen und doch recht häufig, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
Ja, das ist richtig.
Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Doktor, für diese Sendung, für die vielen Informationen. Ich weiß, es hätte noch viel gegeben, was Sie uns gerne gesagt hätten, aber die Zeit ist begrenzt. Es ist schon fast eine Stunde vorbei. Nochmals ganz herzlichen Dank. Sie haben noch einige Dinge geschrieben zu diesem Thema. Die Angaben dazu, die sind auf unserer Homepage zu finden und zwar bei der Sendung von heute. Wenn Sie da nachschauen unter Ihr Programm, dann sehen Sie die Lebenshilfe am heutigen Tag und können nachschauen, was Dr. Ehrmann für Bücher und Artikel geschrieben hat. Und natürlich können Sie die Angaben wie immer auch bei unserem Hörerservice in Immenstadt abrufen unter der Telefonnummer 0700 7525 7525. Montag bis Freitag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Auch die CD können Sie bestellen von dieser Sendung unter 0700 7525 7525. 2.0. Damit nochmals einen herzlichen Dank, Herr Dr. Immann, und Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und ich hoffe, wir hören uns mal wieder bei der Lebenshilfe in Radio Horeb.
Ich danke Ihnen ebenfalls.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Sonnebaum.